Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als im Herbst letzten Jahres die Bundestagswahl vorüber war, begann danach, wie wir ja, uns sicherlich daran erinnern werden, noch die zahlreichen und zähen Verhandlungen bezüglich einer neuen Koalition und dann Regierung auch. Diese Gespräche zogen sich in unterschiedlichen Konstellationen mehrere Monate hin. Entwürfe wurden verfasst, einzelne Punkte diskutiert, Mitglieder befragt. Dies alles diente dazu, hinterher in einem Koalitionsvertrag, den wohl kaum jemand in Deutschland wirklich gelesen hat, festzulegen, was denn in der Regierungskoalition die nächsten 4 Jahre gelten soll. Beschlüsse und Vorgaben, an die sich alle halten müssen, nachdem dieser Vertrag schließlich von den 3 davon beteiligten Parteien akzeptiert und unterzeichnet wurde. Auch in der Kirchengeschichte kam es immer wieder zu gewichtigen Entscheidungen, die oftmals auf einem sogenannten Konzil verabschiedet wurden. Konzil kann auch wieder gegeben werden mit Zusammenkunft oder Versammlung. Davon gab es im Laufe der Jahrhunderte einige. Unter anderem die Konzile von Nicäa und Konstantinopel. Das katholische Konzil von Trient dauerte insgesamt 18 Jahre. Dort wurde dann über die Kirche betreffende Lehre und Dinge beraten. Auch vor der Gründung unserer Gemeinde und auch anderer Gemeinden oder bekennenden evangelischen Gemeinden haben sich kluge Leute zusammengesetzt und in einer gemeinsamen theologischen Erklärung niedergeschrieben, was sie für wichtige Grundlagen in einer Gemeinde für die heutige Zeit halten. Aber auch schon zur Zeit der allerersten Gemeinden kam es zu einem Konzil, zu einer Versammlung der verantwortlichen Leute, um über wichtige theologische Fragen zu beraten und diskutieren, welche von grundlegender Bedeutung für jeden Christen sind. Diese Versammlung fand, wie wir gleich noch genauer sehen werden, in Jerusalem statt. Die Versammlung und ihre Auswirkungen wird im 15. Kapitel der Apostelgeschichte beschrieben und erstreckt sich über die Verse 1 bis 35. Ich möchte mich jedoch in erster Linie auf die Verse 1 bis 21 konzentrieren. Ich lese jetzt den Bibeltext dazu, Apostelgeschichte Kapitel 15, die Verse 1 bis 21. Und aus Judäa kamen einige herauf und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht er denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, dass weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Der Christ und das Gesetz. Nicht nur in Jerusalem, sondern auch in anderen Gemeinden hatten sich mittlerweile Christen versammelt oder in anderen Gegenden hatten sich Christen versammelt und Gemeinden gebildet. So unter anderem in Pamphylien, Lystra, Ikonion und auch Antiochia. Die Problematik damals bestand darin, dass zu dieser Zeit viele gläubig wurden, die vorher Juden waren, in der allerersten Zeit fast ausschließlich sogar. Und von denen kamen nun einige aus Judäa, also die Gegend um Jerusalem, nach Antiochia zu der Gemeinde, die Paulus und Barnabas zur Mission ausgesandt hatten. Und die dorthin kamen, sagten nun den Brüdern in Antiochia: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Der erste Punkt heute Morgen: Wie wichtig ist die kirchliche Tradition? Die Männer aus Judäa kamen also nach Antiochia und lehrten die Brüder dort, dass sie sich nach dem Gebrauch Moses beschneiden lassen sollten. Hatten diese Männer nicht recht? Ist Mose nicht eine der wichtigsten Persönlichkeiten im Alten Testament? Es heißt doch im dritten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich: Wenn eine Frau schwanger ist und einen Knaben gebiert, so soll sie 7 Tage lang unrein sein. Sie soll unrein sein wie in den Tagen, an denen sie abgesondert ist, wegen ihres Unwohlseins. Und am 8. Tag soll man das Fleisch der Vorhaut des Knaben beschneiden. Das war doch eine eindeutige Aufforderung. Konnte Paulus dies wirklich vergessen haben, der sich doch in der Schrift bestens auskannte? Diese Angelegenheit führte in Antiochia zu einer heftigen Auseinandersetzung, besonders zwischen Paulus und Barnabas auf der einen und den Leuten aus Judäa auf der anderen Seite. So kann man Zwietracht und Streit in eine Gemeinde hineintragen. Und dies betraf eine erstrangige Frage. Diese Angelegenheit war von so entscheidender Wichtigkeit und zog so weite Kreise, dass man in Antiochia beschloss, Paulus und Barnabas sowie einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufzuschicken, um diese Streitfrage von den Aposteln und Ältesten dort klären zu lassen. Wie es in Vers 2 auch berichtet wird. Immer schön zu Fuß, versteht sich. Also machten sie sich auf den Weg und durchzogen dabei Phönizien und Samarien und bereiteten allen Brüdern dort große Freude. Wodurch? Weil sie ihnen von der Bekehrung der Heiden berichteten. Ich hoffe, es bereitet auch dir große Freude, wenn du Berichte hörst, in denen wiedergegeben wird, dass Menschen eine Bekehrung hin zu Jesus Christus erfahren haben. Lukas 15, Vers 7: Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Das ist die wahre himmlische Freude. Als sie schließlich nach Jerusalem kamen, wurden sie von der dortigen Gemeinde empfangen, einschließlich der Apostel und Ältesten. Ich persönlich würde von der zweiten Welle der Jerusalemer Gemeinde sprechen, weil dort doch einige neue Leute hinzugekommen waren, nachdem sich viele Gläubige der ersten Stunde zerstreut hatten. Umso erfreulicher, dass die Gemeinde offensichtlich auch mit der Ankunft von Paulus keinerlei Probleme hatte, der doch für die erste Verfolgung und Gefangennahme der Christen zuständig war. Die Neuankömmlinge konnten der Gemeinde alles berichten, was Gott mit ihnen und durch sie, besonders auch unter den Heiden, gewirkt hatte. Allerdings waren auch in Jerusalem einige gläubige Christen, die sich den Pharisäern zugehörig fühlten. Diese standen nun auf und sprachen, Vers 5, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Offenbar waren sie noch so sehr in ihren alten Vorstellungen und Überzeugungen gefangen, dass es für sie völlig undenkbar war, dass jemand zwar an Jesus gläubig wird, sich jedoch nicht beschneiden lässt und nicht mehr an das Gesetz Mose hält. Sie waren es ja auch nicht anders gewohnt. Die Beschneidung hatte eine jahrhundertelange Tradition. Sollte diese Tradition nun plötzlich keine Rolle mehr spielen? Auch in der christlichen Gemeinde gibt es manche, teilweise schon sehr alte Traditionen. Welche Rolle spielen diese Traditionen? Talar, Orgel, Kollekte, Fasten, Bekenntnisse und einige andere mehr. Nun, teilweise spielen bestimmte Traditionen eine große Rolle. Ohne bestimmte Bekenntnisse, besondere auch Gesangbücher oder Kollekten, wären unsere Gemeinden sehr schwach aufgestellt. Manche, besonders auch heilsentscheidende Fragen, wurden schon vor langer Zeit geklärt. Gott sei Dank. Nicht zu vergessen, die erforderlichen Erkenntnisse der Reformation, die prägenden Erkenntnisse der Reformation, die schließlich den Glauben erst wieder hervorgebracht haben. Kirchliche Tradition bedeutet auch für heutige Christen und Gemeinden einen großen Gewinn. Doch nur das Verlassen auf die kirchliche Tradition an sich bringt niemandem das Heil. Und auch damals in der Jerusalemer Gemeinde können wir sehen, Vers 21, dass Mose von alten Zeiten her in jeder Stadt solche hatte, die ihn verkündigten, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wurde. Hier wird wieder an eine gute Tradition angeknüpft, die Schriftlesung, welche die christlichen Kirchen von den Synagogen übernommen haben. In den Synagogen wurde aus den 5 Büchern Mose vorgelesen. Dagegen sollte nun wahrlich nichts einzuwenden sein. Und doch hat dies der Gemeinde in Jerusalem nicht weitergeholfen. Ja, bis jetzt wurde israelischen Jungen am 8. Tag, wurden sie an ihrer Vorhaut beschnitten. Doch gilt das auch noch für die Gemeinde Jesu? Was also jetzt tun? Nun, es kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Vers 6. Man wollte gemeinsam überlegen und beraten, wie mit dieser Problematik umzugehen wäre. Im Vergleich zu manchen späteren Konzilen wohl eher eine Art Mini-Konzil. Doch nichtsdestotrotz musste eine gut überlegte Entscheidung her, wie die Gemeinden in Zukunft sich bezüglich dieser Angelegenheiten verhalten sollten. Und tatsächlich fand auch eine große Auseinandersetzung statt, da dieses Thema offensichtlich von enormer Bedeutung für die Gemeinden war. Und dann stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Dass Petrus aufstand und sich zu Wort meldete, ist für uns, glaube ich, keine große Überraschung. Eine größere Überraschung wäre viel eher gewesen, wenn Petrus sich nicht zu Wort gemeldet hätte. Hier treffen wir Petrus noch einmal in Jerusalem an, nachdem in Kapitel 12 ja berichtet wurde, dass Petrus getötet werden sollte, dann aber von einem Engel befreit wurde und schließlich floh. Ein kurzer Ausschnitt aus seiner Ansprache wird uns in den Versen 7 bis 11 berichtet. Petrus erzählte von seinen Erfahrungen und Erlebnissen mit den Heiden. Er sagt ihnen, dass sie ja wüssten, dass Gott lange vor diesen Tagen dass er sie unter die Heiden für die Heiden erwählt hatte, dass sie durch seinen Mund, also durch seine Predigt, das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Gott selbst, der die Herzen aller Menschen kennt, legte Zeugnis für sie ab, indem er auch ihnen den Heiligen Geist gab. Petrus berichtete weiter, dass Gott keinen Unterschied gemacht hätte zwischen ihnen und den Judenchristen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Und dann stellt er die alles entscheidende Frage, Vers 10. Weshalb versucht er denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Die äußerliche Beschneidung hatte sie doch auch nicht näher zu Gott gebracht. Und Petrus ist durchaus ein Mann gewesen, dem Tradition etwas bedeutet. Im 10. Kapitel der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Petrus bei einem Gerber namens Simon zu Gast war. Während der Mittagszeit wurde er sehr hungrig und wollte essen. Also wenn mich auch sonst viel von Petrus trennt, das habe ich mit ihm gemeinsam, dass ich zur Mittagszeit Hunger bekomme. Während man ihm nun etwas vorbereitete, kam plötzlich eine Verzückung über ihn. Die Schlachterbibel erklärt hierzu ein Außer-sich-Sein, bei dem der Apostel eine Offenbarung Gottes empfing. Ich lese dazu einmal Apostelgeschichte 10, die Verse 11 bis 20. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Das heißt, erklärt die Schlachterbibel, unreine Speise der Heidenvölker, die dem Juden durch das Gesetz verboten gewesen ist. Also ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten solle, das er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten, am Toreingang, und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Petrus wäre niemals auf die Idee gekommen, eines dieser Tiere anzurühren, so sehr hatte das Gesetz, die Tradition ihn geprägt. Durch das Eingreifen Gottes wird Petrus von dieser Tradition befreit. Gott redet zu Petrus, um ihn zu den Heiden in das Haus des Cornelius zu senden, damit er dort das Evangelium verkündete. Und dabei fiel der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Petrus wusste also im Konzil, wovon er in diesem Zusammenhang sprach. Mir ist in unserem Text heute noch aufgefallen, dass diese Streitfrage offensichtlich eine solche Brisanz enthielt, dass die Gemeinde in Antiochia darüber nicht selbst entscheiden wollte, was ja durchaus üblich ist, sondern dass einige Abgesandte diese Frage in Jerusalem klären lassen sollten bei den dortigen Aposteln und Ältesten. Und in Jerusalem zeigte sich dann, dass diese Frage ganz gewiss keine leichte war, denn auch dort hatte eine große Auseinandersetzung hierüber stattgefunden. Einmal Vers 2 und einmal Vers 7. Ich komme nun zum zweiten Punkt, was die Gnade Gottes bewirkt. Wir haben also vom Zwiespalt in Antiochia gehört, von einer großen Auseinandersetzung in Jerusalem und der dort gestellten Frage: Weshalb versucht er denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Ich möchte einmal die Frage stellen: Wieso hat das Thema Beschneidung überhaupt so eine große Bedeutung? Kann man nicht einfach sagen, wenn die Beschneidung für den Judenchristen so wichtig ist, dann sollen sich doch die anderen einfach beschneiden lassen und dann ist gut? Und genau das kann man eben nicht sagen. Denn die Frage, ob sich ein Christ noch beschneiden lassen muss oder nicht, ist tatsächlich von enormer Bedeutung. Wenn du dich mit dieser Thematik auseinandersetzen willst, dann kommst du eigentlich nicht am Galaterbrief vorbei. Und so möchte ich auch mit euch einen Blick in den Galaterbrief werfen, und zwar Kapitel 5, die Verse 2 bis 4. Galater 5, 2 bis 4. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Also, Paulus drückt es ganz klar aus. Wer meint, sich noch beschneiden lassen zu müssen, um vor Gott bestehen zu können, dem wird Jesus Christus nichts nützen. Ich möchte direkt hinzufügen, wer meint, dass er noch irgendeine Handlung vollbringen muss, um in den Himmel zu gelangen, dem wird der Opfertod Jesu Christi nichts nützen. Paulus schreibt weiter: Jeder Mensch, der sich beschneiden lässt, ist verpflichtet, das ganze Gesetz Gottes zu halten. Ohne Ausnahme. Die durchs Gesetz gerecht werden wollen, sind von Christus getrennt, sie sind aus der Gnade gefallen. Nun, das sind eindeutige Worte. Deswegen ist für mich der Schlüsselvers unseres heutigen Abschnittes der Vers 11. Dort heißt es: Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jenen. Wie wird ein Mensch errettet? Durch die Gnade Jesu Christi allein. Ich habe im zweiten Predigtpunkt die Frage gestellt: Was bewirkt die Gnade? Nun, die Gnade bewirkt alles. Sie führt uns zur Erkenntnis unserer Schuld und zum wahren Glauben. Und auch über die Errettung und Gerechtigkeit hat Paulus geschrieben, und zwar im Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 bis 11. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Wenn du aufrichtig und von Herzen das Glaubensbekenntnis sprichst, dann geh getrost nach Hause und lass dich von deinen Glaubenszweifeln und deinem Gewissen nicht anfechten. Christus hat dich freigemacht. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Jesus hat für alle deine Schuld bezahlt. Er hat dir einen neuen Geist gegeben. Versuche nicht, so lange an dir zu arbeiten, bis du endlich vollkommen bist. Es wird dir nicht gelingen. Versuche, Jesus in Glauben und Liebe nachzufolgen. Römer 7, Vers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, die wir denn gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Christen leben unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Auch dies ein Werk der Gnade. Wir glauben, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Nachdem dies damals gesagt wurde, schwieg die ganze Menge und Paulus und Barnabas konnten erzählen, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Das Evangelium, die gute Nachricht, war also zu den Heiden gelangt, ohne dass sie sich beschneiden lassen mussten. Nachdem sie ihren Bericht zu Ende gebracht hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte in den Versen 13b bis 17: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus, hatte mittlerweile offenbar eine führende Rolle in der Jerusalemer Gemeinde eingenommen. Seine Worte hatten Gewicht. Er beschreibt nochmal in Anlehnung an Simon Petrus, dass Gott begonnen hatte, auch aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu sammeln. Und dies in Übereinstimmung mit den Worten der Propheten. Es brauchte halt seine Zeit, bis die Judenchristen erkannten, dass nun auch die Heidenchristen dazugehörten. Da gab es anfangs immer wieder mal ein paar Schwierigkeiten. Und so gerieten sogar Paulus und Petrus aneinander. Dazu lese ich einmal Galater 2, die Verse 11 bis 14. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, schreibt Paulus, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Paulus stellte Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Was war der Grund hierfür? Nun, zunächst hatte Petrus zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Doch als einige aus dem Kreis von Jakobus kamen, zog er sich aus Angst vor den Vertretern der Beschneidung zurück und sonderte sich von ihnen ab. Also, eben hatte er noch mit ihnen gegessen, doch als er hörte, dass Besuch aus Jerusalem käme, stand er schnell auf und mit ihm die anderen jüdischen Geschwister und auch Barnabas. Sie beugten sich offenbar dem vermeintlichen Druck dieser Gruppe, die glaubte, dass die Beschneidung notwendig sei und man nicht einfach mit unbeschnittenen Nichtjuden gemeinsam essen dürfe. Paulus erkannte völlig zu Recht, dass dies Heuchelei war und so nicht richtig entsprechend des Evangeliums entsprechend wandelten. Hüten wir uns vor jeder Form von Heuchelei. Wenn ich hier bei uns in der Gemeinde bestimmte Vorgaben und Überzeugungen für richtig halte, dann kann es nicht angehen, dass ich mich in anderen Gemeinden genau gegensätzlich dazu verhalte. Mit Beispielen ist es immer nicht so ganz einfach. Aber vielleicht habe ich doch eins gefunden, was diese Thematik noch einmal etwas beleuchtet. Ich kannte einen Herrn, der vor einiger Zeit einen Artikel oder eine Erklärung, genau weiß ich es nicht mehr, wo vor einem Buch gewarnt wurde, mit unterschrieben hatte. Doch in seiner eigenen Buchhandlung wurde dieses Buch zum Verkauf angeboten. Dies ist natürlich absolut unglaubwürdig. Dass Petrus gerettet war, daran besteht, glaube ich, für uns kein Zweifel. Und doch kann man nicht alles gutheißen. Heuchelei hat in der christlichen Gemeinde nichts zu suchen. Deswegen sollten wir vielleicht alle einmal unser Verhalten diesbezüglich überprüfen. Wie ehrlich sind wir wirklich? Ist manches nicht nur vorgeschoben? Nun, Paulus hat, wenn es sein musste, die Auseinandersetzung nicht gescheut. Auch hier in Jerusalem war er ja mit dabei und wird sich ganz bestimmt sehr lebendig an der Auseinandersetzung beteiligt haben. Jakobus sprach dann weiter, Vers 18, dass Gott alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt sind. Gott wusste und weiß alles im Voraus. Und so war es auch sein Plan, dass die Heiden ebenfalls zu seinem Volk gehören sollten. Doch welche Aufgabe hat denn nun das Gesetz? Paulus schreibt ebenfalls im Galaterbrief im 4. Kapitel, dass das Gesetz unser Lehrmeister geworden ist auf Christus hin. Man kann auch sagen, Erzieher, Zuchtmeister, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz ist dazu da, um dem Ungläubigen dahin zu bringen, dass er seine Schuld vor Gott erkennt und verzweifelt. So wie Luther beispielsweise. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Durch das Gesetz erkenne ich, dass ich absolut unfähig bin, von mir selbst heraus durch die Einhaltung von Geboten oder Verrichtung von Werken zu Gott zu gelangen, Frieden mit ihm zu bekommen. Das Gesetz bewirkt Erkenntnis der Sünde und führt in die Verzweiflung. Es führt mich zu Christus hin, indem mir offenbar gemacht wird, dass ich durch den Glauben an seinen Sühnetod am Kreuz Vergebung meiner Sünden erlange. Das bewirkt allein die vollkommene und souveräne Gnade Gottes, dass ich meine Errettung erkenne. Paulus schreibt dann weiter, Galater 4, 25 und 26. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister des Gesetzes. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Also ich denke, Töchter auch. Im 1. Timotheusbrief heißt es dann im 1. Kapitel, die Verse 8 und 9, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Also das heißt auch richtig angemessen, seiner Bestimmung entsprechend anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten und so weiter und so weiter. Die NGÜ übersetzt Vers 9, man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt. Das heißt auch, also gegen den, der aufgrund seines Glaubens von Gott für gerecht erklärt wird. Das heißt doch, dass den wiedergeborenen Christen kein Gesetz mehr gegeben ist, denn er richtet sich im Glauben an Jesus Christus aus und lässt sein Leben vom Heiligen Geist bestimmen. Das Gesetz ist für den Gottlosen bestimmt, der ein Leben nach dem Fleisch im Unglauben führt. Der Christ ist frei. Wir sind leider so gestrickt, dass wir mit wirklicher Freiheit nicht immer so viel anfangen können und legen uns dann selber bestimmte Satzungen und Verpflichtungen auf, weil wir sonst unruhig werden. Doch wenn du ein Leben in der Nachfolge Jesu führst, wirst auch du Früchte des Geistes hervorbringen. Dafür wird die Gnade Gottes schon sorgen. Wende dich an ihn und unterlasse die eigenen frommen Klimmzüge. Der dritte Punkt, die Auswirkungen der Freiheit. Ich lese dazu jetzt nochmal die Verse 19 bis 21. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Ersticken und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Wenn wir das auf den ersten Blick so lesen, könnten wir zu der Überzeugung gelangen, dass es hier sich um einen Widerspruch handelt. Denn zum einen urteilt Jakobus, dass man den Heidenchristen keine Lasten auflegen soll, somit also auch, dass sie sich nicht beschneiden lassen müssen. Zum anderen teilt er ihnen jetzt jedoch mit, dass sie sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von Unzucht, vom Ersticken und vom Blut enthalten sollten. Eine Forderung fällt weg, vier neue werden stattdessen aufgerichtet. Soll das die neue Freiheit bedeuten? Doch wenn wir uns die Verse genauer und in Betrachtung der damaligen Situation auch genauer anschauen, werden wir feststellen, dass diese Forderungen sehr wohl etwas mit wirklicher Freiheit zu tun haben. Es kann sein, dass alle vier Bestimmungen andeuten, dass diese Praktiken, von denen die Heidenchristen sich fernhalten sollten, zu götzendienerischen Gottesdienstpraktiken der Nichtjuden gehörten zur damaligen Zeit. Wenn das nun im Gottesdienst oder in der Gemeinde praktiziert würde, dann hätte es doch unter den Judenchristen einige Verwirrung gegeben. Allerdings muss ich gleich hinzufügen, dass sexuelles, unmoralisches Verhalten und auch Götzendienst für einen Christen auch so nicht erlaubt sind. Um jegliches Missverständnis auszuräumen, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, 9 und 10. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Paulus spricht hier von den Gottlosen. Er geht davon aus, dass Christen nicht dauerhaft unter solchen Leuten gefunden werden. Der Heilige Geist erneuert das Denken eines gläubigen Christen. Ich habe schon häufig gehört, dass wenn ein Christ nicht mehr verloren gehen kann, und er ja auch nicht mehr unter dem Gesetz steht, er einfach drauf lossündigen kann. Doch ich möchte in einem Anflug von Hochmut sagen, wenn jemand so etwas behauptet, dann hat er die Bibel noch nicht richtig verstanden. Wenn ich mich in einem Naturpark verlaufe und dann schließlich in ein Gebiet gehe, das mit einem Flatterband abgesperrt wurde, dann habe ich eigenmächtig gehandelt und muss die Konsequenzen selber tragen. Ich kann mich nicht beschweren, wenn ich dann in eine Grube falle und dort 2 Tage lang nicht hinauskomme. Allerdings habe ich Glück. Ein Förster, der in diesem Gebiet seine Arbeit verrichtet, wird auf mich aufmerksam und befreit mich schließlich aus meiner misslichen Lage. Ich sage ihm, dass es mir leid tut und ich meine Dummheit aufrichtig bereue. Er führt mich zu einem Haus und sagt mir, dass dieses Haus einmal seinem Bruder gehört habe. Dieses Haus will er mir nun schenken. Ich kann damit machen, was ich will. Er würde mir auch weiterhin verbunden bleiben. Also, warum sollte ich nun hingehen, mir eine Axt aus dem Keller holen und anfangen, das Mobiliar zu zerstören, obwohl ich es ja eigentlich dürfte? Das wäre eine äußerst dämliche Aktion von mir, wenn ich dies tun würde. Also, warum sollte ich jetzt mit Vorsatz sündigen, wo Jesus mir doch so eine unvorstellbar große Liebe erwiesen hat und auch weiß, dass ich mir damit nur selbst schaden würde? Um allen Missverständnissen vorzubeugen. Natürlich darf ich als Christ nicht machen, was ich will. Wenn ich es übertreibe, dann greift Gott ein und züchtigt mich auch, wenn es sein muss. Annabelle darf sich zu Hause auch nicht alles erlauben. Wir sündigen auch weiterhin, weil wir nun mal Sünder sind, leider. Doch dies ist uns nicht mehr dauerhaft egal. Und es ist nicht legitim, mit dem Gericht oder dem Verlust des Heils zu drohen. Das ist unbiblisch. Doch wie ist es nun zu verstehen, sich vom Ersticken und vom Blut zu enthalten? Gemeint ist hier einmal Fleisch erwürgter Tiere, beziehungsweise Fleisch von Tieren, die ohne Ausfließen lassen des Blutes getötet worden waren. Aber wir essen doch auch Fleisch, ohne uns vorher großartig Gedanken darüber zu machen. Und in der Tat ist der Genuss von Fleisch auch erlaubt. Doch aus Rücksichtnahme auf die Judenchristen, die ihre Schwierigkeit mit dem Verzehr solchen Fleisches hatten, da sie es ja auch nicht anders kannten, sollte in den Gemeinden auf den Verzehr solchen Fleisches verzichtet werden. Also letztendlich aus Liebe heraus. Jakobus und die Jerusalemer Gemeinde stellen hier kein neues Gesetz auf, von dessen Befolgung es abhängt, ob ich meine Zukunft im Himmel oder in der Hölle verbringe. Paulus, der nun wirklich ein Eiferer des Gesetzes war, schreibt später, dass sich die Christen bezüglich des Kaufes und dem Genuss von Fleisch kein schlechtes Gewissen zu machen brauchen. Aber aus Rücksichtnahme gegenüber den Schwächeren im Glauben, die damit ein Problem haben, sollte der Gläubige dann besser darauf verzichten. Aus freien Stücken. Ebenso beim Alkohol zum Beispiel. Römer 14, Vers 21. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Jesus hat uns vom Gesetz und von der Sünde befreit. Befreit zu echter Liebe und Freude. Ich muss mich nicht mehr um mich selbst drehen und um meine Bedürfnisse. Ich darf Gott, meinen Nächsten, ja sogar meine Feinde lieben. Als Christ schaue ich auf das, was dem anderen, vorrangig in der Gemeinde, dient. Paulus drückt die Zusammenfassung der Gebote in Anlehnung an Jesu Worte im Römerbrief wunderbar aus. Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es auch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben, so wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Nicht eigene, vergebliche Anstrengung und Bemühung ist die Erfüllung des Gesetzes, sondern die Liebe. Und diese Liebe müssen wir uns immer wieder neu schenken lassen, von Jesus selbst. Ohne die Verbindung zu ihm, der für uns gestorben ist, wird die Liebe nicht in uns wachsen. Seht, welch einen großen Herrn, voller Liebe, Gnade, Geduld und Barmherzigkeit wir haben. Bewirkt dies nicht lauter Herzenströme voller Dankbarkeit, Freude und Trostes in dir? Ja, Jesus Christus befreit dich und mich von den Forderungen des Gesetzes und ermöglicht uns, ein Leben in Liebe zu führen, voller Dankbarkeit und zu seiner Ehre. Bei Matthew Henry habe ich Folgendes gelesen. Ist das nicht erfreulich? Nicht nur unser Verstand nimmt die Erkenntnis des Herrn an, sondern auch unsere Zuneigungen sehen sich nach dem Genuss Christi. Wir lieben Gott als das höchste Gut und ruhen in dieser Liebe. Wir lieben ihn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit unserer ganzen Kraft. Vergleiche Markus 12, Vers 30. Der all diese Liebe vollkommen wert ist und noch unendlich viel mehr Liebe verdient. Die Liebe ist der Klebstoff, der unsere Gemeinden zusammenhält. Und so haben die führenden Männer damals in Jerusalem weise und besonnen verhandelt und entschieden. Sie erwählten schließlich Männer aus ihrer Mitte, um sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Außerdem gaben sie ihnen ein Schreiben mit, worin die bereits genannten Beschlüsse enthalten waren. Gerichtet an die Heidenchristen in Antiochien, Syrien und Zilizien. Zur Stärkung und zur Erbauung. Vielleicht kennst du das auch, dass dich manche theologischen Fragen quälen und belasten. Doch dann kommt das befreiende Wort zur rechten Zeit. Wie war nun die Reaktion der Gemeinde in Antiochia, als sie diese Schreiben gelesen hatten? Vers 31, das ist also nach unserem Abschnitt. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Die Freude kehrt wieder zurück und sie werden getröstet. Er rettet aus Gnaden allein. Nicht durch Halten des Gesetzes, nicht durch Beschneidung. Die Christen in Antiochia können aufatmen. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du im Wort Gottes Freude und Trost finden mögest. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Brief an Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Amen. Thank you.